Willkommen zu Wirtschaft hoch 2, dem Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft. Heute einem außerordentlich spannenden Interview mit Jan Wieseke von der Ruhr-Universität in Bochum. Spannend deswegen, weil es der einzige deutschsprachige Lehrstuhl für Vertriebsmanagement ist und Jan Wieseke einer der profiliertesten Forscher in diesem Bereich. Und wir sind zusammengekommen natürlich über unsere Fachlichkeit und haben uns über das neue Buch von Jan Wieseke, die Sales Profit Chain, ausgetauscht. Also alle, die Lust, Interesse und Spaß am Vertrieb haben, das ist genau die richtige Episode. Deswegen direkt rein in das Interview mit Jan Wieseke und viel Spaß beim Podcast Wirtschaft hoch 2, dem Podcast für Wirtschaft und Wissenschaft.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft hoch 2. Heute mit einem besonderen Gast, Jan Wieseke von der Ruhr-Universität Bochum. Und Herr Wieseke, wir beide haben ja eine sehr vergleichbare Profession oder Leidenschaft, aber vielleicht sagen Sie doch mal ein paar Worte zu sich und vielleicht können wir uns auch einordnen, wie wir zusammenkommen.
Also die Leidenschaft schlägt auf jeden Fall für den Vertrieb. Und als ich vor 14 Jahren in Bochum angefangen habe, hier an der Ruhr-Universität, waren wir so ein ganz kleines Team. Wir hießen noch Marketing-Department, aber eigentlich haben wir die ganze Zeit so Vertriebsthemen im B2B-Kontext, muss man sagen. Also viel Industriegüter zum Beispiel gemacht. Und da sind wir immer mehr gewachsen. Mittlerweile sind wir 3 Professuren mit so einem Team von so 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und unser Herz schlägt immer noch für den Vertrieb und vor allen Dingen in B2B-Märkten.
Was sagt Ihr Umfeld, dass Sie sich jetzt im Vertrieb wissenschaftlich engagieren? Weil Vertrieb ist ja nicht so das Klassische, was einem sofort einfällt, wenn man an Wissenschaft denkt.
Ist ja sowohl von Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen so, dass die sagen, naja, ist denn Vertrieb überhaupt Wissenschaft, ne? Als auch draußen Freunde, die sagen, naja, Vertrieb, das hat auch manchmal ein schlechtes Image, ne? Und auf beide Punkte kann man ja eingehen, ne? Zum einen Wissenschaft, ich denke sehr wohl, dass es eine Wissenschaft verdient hat, denn Vertrieb ist hochkomplex. Und dementsprechend, wir suchen ja in der Wissenschaft auch nach nichts anderem als Sie vielleicht da draußen, nämlich nach also die Detektivarbeit nach einer Professionalisierung. Und das heißt ja, die Komplexität irgendwie in den Griff zu kriegen. Und die Freunde, die sagen, oh, Vertrieb, das ist doch die Drückerkolonne, da muss man erstmal erklären, ja, pass mal auf, aber der Vertrieb ist doch eigentlich auch das Rückgrat der Wirtschaft. Denn wenn wir Export zum Beispiel nur nehmen und mittelständischen Export, dann muss das ja irgendwie auch vertrieben werden. Und da stecken ja in ganz vielen Unternehmen Vertriebsorganisationen dahinter, die für den Erfolg dieser Unternehmen sorgen. Und das wird häufig übersehen und man denkt dann nur an die altbekannten schwarzen Schafe in Drückerkolonnen.
Da sprechen Sie mir mehr als aus dem Herzen, kann ich dazu nur sagen, weil ich genau das auch ähnlich sehe, dass der Vertrieb einfach eine ganz zentrale Funktion im Unternehmen hat, die auch vermutlich noch wichtiger werden wird, auch so in der Differenzierung, in der Möglichkeit, sich auch in Absatzmärkten durchzusetzen. Und das dann auch noch analytisch in den Griff zu bekommen, wirklich auch so ein bisschen diese Gesetzmäßigkeiten auch nach und nach zu identifizieren, das ist, glaube ich, genau das, wo auch Sie jetzt ja auch einen großen Schritt in die Richtung gehen, weil genau darüber kommen wir ja zusammen. Sie hatten mich ja angesprochen, ob ich Interesse hätte an der Sales Profit Chain, Ihrem Buch, in dem Sie wirklich ja Vertrieb versuchen, analytisch in den Griff zu bekommen und daraus Ableitungen ja dann auch geben zu können. Und als Sie ins Gespräch gekommen sind, war mir klar, das ist ein Thema, das müssen wir auch in den Podcast reinbringen, weil Sie machen da schon einen richtig großen Aufschlag, oder?
Wirtschaft hoch 2. Das Thema im Theoriecheck.
Ja gut, das ist schwer über sich selbst zu sagen. Es war für mich selbst einer, weil ich sage, dass es nur einmal im Leben machen konnte, weil es dann doch 7 Jahre plus all die Jahre davor, in denen wir mit den Unternehmen zusammengearbeitet haben und auch während der 7 Jahre hat das ganze Buchprojekt gedauert, wo wir versucht haben, ich war es natürlich am Ende, der es dann zusammengeschrieben hat, das Wissen, was wir zum Vertriebsmanagement und Sales Excellence haben, mal zusammenzubringen. Und eigentlich war der Ausgangspunkt, dass es In vielen anderen Disziplinen gibt es ein Gesamtframework, ein Ende-zu-Ende-Ansatz. Zum Beispiel in der IT gibt es das. Es gibt eine Produktion 4.0. Es gibt ein Business Model Canvas. Aber nichts dergleichen im Vertrieb, eigentlich auch nicht im B2B-Marketing. Also in beiden Feldern haben wir eine große Komplexität, aber es gibt noch keine Landkarte oder keinen Ende-zu-Ende-Ansatz. Und da war die Idee, mach doch mal ein zusammenhängendes Konzept, wo man mit 12 Fragen, sind es am Ende geworden, eine Vertriebsorganisation durchchecken kann, wo man die größten Hebel für Wachstum oder Kostensenkungen hat und Prioritäten setzen kann. Das war die Aufgabe und ich bin dran verzweifelt, aber in vielen, 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 vielen Workshops haben wir es immer weiter verfeinert und jetzt ja, steht das Ganze und ist jetzt dann seit ein paar Monaten eben auch verfügbar.
Als Universität haben Sie ja auch den wissenschaftlichen Anspruch, den Sie auch entsprechend natürlich irgendwie ja, dokumentieren müssen. Wie viele Studiendaten liegen dahinter? Gibt es so eine Idee, wie viel Cases da auch analysiert sind?
Also zum einen sind es ungefähr, mittlerweile sind wir deutlich über 4000 B2B-Unternehmen und die Datenpunkte haben wir nochmal überschlagen. Das sind qualifizierte Datenpunkte. Das ist nicht einfach nur Big Data, das sind über 100 Millionen Datenpunkte aus zig verschiedenen Studien, die wir gemacht haben. Wir sind ja normalerweise publizieren wir Einzelstudien dann in den amerikanischen Journals, aber hier war eben der Auftrag, mal das gesamte Wissen mal zusammenzubringen und nicht nur klein klein zu machen, sondern ein großes Bild zu entwickeln. Also insofern
Und
ja, wissenschaftlicher Hintergrund, große Basis dazu, die dann aber eben umgesetzt werden musste, dass man das auch mal in Workshops und in einem Audit umsetzen kann.
Sie haben gerade gesagt, also das ist ja dann quasi aus der Praxis kommend mit den Daten, die Erkenntnisse herausziehen, die dann nachher in 12 Fragen in der auch sehr praktischen Umsetzung für Unternehmen auch umgesetzt werden können, oder?
Ja, genau, das ist genau die Idee, ne? Weil wir haben ja auch vorher, wenn wir eine Studie machen, dann haben wir die Frage vom Unternehmen bekommen. Also wie soll man zum Beispiel den Vertrieb steuern in Zeiten, wo man keine Besuche machen kann, ne? Und wie macht man es dann danach? Also ist Hybrid Selling, Online, Offline, Mix heute auch, wenn die Pandemie ausläuft, zum Beispiel sinnvoll und in welchem Maß ist das sinnvoll? Und von solchen Studien haben wir ja Hunderte durchgeführt. Nur wir haben sie nie eben als Ganzes zusammengebracht, genau.
Und habe ich jetzt als Unternehmen, wenn ich mir Ihr Buch kaufe, ein Playbook, wie ich Vertrieb optimal mache? Wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist das quasi eine Möglichkeit, mein Unternehmen zu analysieren und daraus individuelle Schlüsse zu ziehen? Oder gibt es irgendwie allgemeingültige Gesetze? Was ist so das, was nachher auch so für die Unternehmen vielleicht praktisch dabei rauskommt?
Also es geht genau nämlich nicht darum, ein allgemeingültiges Gesetz zu haben, sondern einen allgemeingültigen Ansatz, also 12 Fragen in dem Fall, mit denen ich die Schmerzpunkte finde oder man könnte auch andersrum sagen, die größten Hebel, ja, um meinen Vertrieb zu professionalisieren. Und am Ende, wenn ich jetzt zum Beispiel das selber durchführe oder einen Workshop mache, habe ich zum Beispiel nach einem 2-Tages-Workshop ein SPC, Sales Profit Chain Cockpit, wo ich auf einer Seite sehe, wo habe ich die größten Schmerzpunkte? Ist es zum Beispiel, dass ich meine Kundenstrukturierung noch nicht sauber habe? Habe ich die Vertriebskanäle noch nicht gut aufeinander abgestimmt? Oder zum Beispiel die Vertriebsrollenprofile, also im Sinne von Kompetenzen, nicht richtig aufgestellt? Und welche Maßnahmen leiten sich dann daraus ab? Weil meistens sind wir nur auf der Maßnahmenseite unterwegs und wir machen im Sales Excellence rauf und runter, werden auch viele Beratungsprojekte gebucht von Vertriebsstrukturierung, Digitalisierung, CRM-Projekte bis hin zur Vergütung. Aber welches davon macht auf Basis der vorherigen Analyse eigentlich Sinn? Also mal zu gucken, wo habe ich denn die größten Schmerzpunkte? Das ist so das, was man eigentlich erwarten kann von, wenn man jetzt diesen Sales Profit Chain Ansatz anwendet, habe ich eine klare Priorisierung, wo ich die Schmerzpunkte habe und die Ansatzpunkte dafür, um Sales Excellence Maßnahmen zu machen.
Aber das heißt, ich komme quasi an allen Themen vorbei, die ich brauche, um den Vertrieb aufzusetzen, zu strukturieren, zu steuern. Und durch die Analyse wird herausgearbeitet, wo sind gerade die großen Herausforderungen, wo läuft es aber schon ganz gut, dass ich dann
Richtig.
aus diesen ganzen großen Themen, die ja dann auch alle auf dem Tisch liegen, die zwei, drei herausgreifen kann, wo vielleicht der größte Hebel ist oder wo das größte Defizit drinsteckt.
Ganz exakt. Also es wird eigentlich es ist ja eine Kette, deswegen das Sales Profit Chain. Und die gehen wir entgegen dessen, was wir normalerweise tun, nicht von den Managementmaßnahmen zu den Ergebnissen durch, sondern wir starten bei den Ergebniszielen, gucken uns dann die Kundenlandschaft an, dann die Vertriebslandschaft, die eigene Vertriebsorganisation und dann leiten wir Maßnahmen ab. Das passiert mit zwei groben Analyseketten. Eine ist eiskalt und rational analytisch, also wo wir wirklich die Kundenlandschaft sezieren und da Wachstums- und Kosteneinsparungspotenziale rausarbeiten. Und die andere ist eine eher ja, emotional heiße Umsetzungskette, also eine Change-Analyse. Warum werden die Dinge, wenn wir eine neue Maßnahme wie CRM-Einführung oder Veränderungen machen, warum wird es nicht richtig umgesetzt? Ein neues Produkt wird eingeführt, warum kommt das nicht wirklich bei den Kunden an? Ne? Solche Umsetzungsthemen, die meistens nämlich bisher in den Sales Excellence-Ansätzen nicht gemacht wurde, das ist diese zweite Kette, die wir da haben. Kann gerne auch gleich noch
Aber
mal ein, zwei Beispiele geben. Aber, ja.
gerne, aber dann verstehe ich richtig, dass Sie jetzt ja durch die Analyse auch eigentlich wissen müssten, wo so generell die größten Probleme bei den Unternehmen im Vertrieb liegen.
Klar, und das war auch letztendlich, haben wir ja sogar so gestartet. Also wir haben ja mal gefragt, nicht, was ist immer Best Practice, und das machen wir sonst nämlich nur, ne? Also so wie Sie oder ihr da draußen auch, ja, wo man sagt, hey, wo ist Best Practice, wo können wir uns was abschauen, haben wir mal es so gemacht, wie das im Startup-Bereich häufig passiert. Und da lernt man ja häufig viel stärker über Fehler. Also in diesen Fuck-Up-Nights, ne, die man im Vertrieb kaum findet, die haben im Vertriebsmanagementverband jetzt mal aufgesetzt, dass man von Worst Practice lernt. Dazu haben wir eine Studie gemacht. Übrigens die schwierigste Studie, die ich je gemacht habe, weil Leute zu Worst Practice zum Reden zu bekommen, ist viel schwieriger als zu Best Practice. Und diese Worst Practice-Studie hat uns nachher so sieben Felder gezeigt, wo große Defizite vorherrschen. Und das kommt bei dieser Analyse der Sales Profit Chain auch immer und immer wieder raus. Ne?
Können Sie mal so ein paar Beispiele sagen? Vielleicht gibt es ja was, wo dann sozusagen auch ein Zuhörer gleich schon so ein Lifehack rausgreift und weiß, oh, da muss man aufpassen, das dürfen wir nicht machen.
Ja, also das erste Thema ist eigentlich erstaunlich, ne? Da steht nämlich nicht Digitalisierung zum Beispiel drin, steht auch nicht Nachhaltigkeit, was auch wichtig ist, aber steht eben auch nicht drin, sondern es ist am Kundenpotenzial vorbeiarbeiten. Das heißt, nochmal zurückzugehen, wo habe ich eigentlich wirklich die größten Kundenpotenziale, nicht auf Basis von Vergangenheitsumsätzen, sondern auf möglichen Umsätzen, die ich mit Kunden machen kann. Und dazu haben wir auch dann O-Ton gesammelt von einem großen Mittelständler, der es erstmal einmal für sich beschreibt. Das wäre so ein Feld. Ein zweites Feld, Weg ins Lösungsgeschäft. Das heißt, immer mehr Service-Angebote, wo viele scheitern. Sicherlich drittens Vertriebsstrukturen und Prozesse. Also wo fehlen mir eigentlich wirklich sauber aufgesetzte Vertriebskanalstrukturen? Also welcher Kanal bearbeitet welche Kunden und welchen Prozess habe ich auch im Lead Management? Das sind nachher sieben Stück, ne? Vierter wäre Preisdifferenzierung, Preisdurchsetzung. Fünfter wäre Vertriebspartnermanagement, also alles, was ich so im indirekten Vertrieb mache. Der sechste, Kennzahlen, nach wie vor ein Riesenthema, dass ich zahnlose und auch zahlreiche Kennzahlen habe, also die zu schärfen. Und das siebte, ist tatsächlich immer noch Vertriebsvergütung. Sogar wieder mehr kommt gerade im Moment, weil ja viele ja, Marktansätze und auch Geschäftsmodelle sich ändern. Und dadurch muss man auch nochmal die Vertriebsvergütung anpassen.
Wenn ich jetzt die sieben vielleicht für mich so ganz grob rekapituliere, würde ich ja als gestandener Vertriebsmanager mir wahrscheinlich ja nie eingestehen wollen, dass das Themen sind, die auch bei mir zu treffen, weil Kundenpotenziale, sagten Sie, natürlich kenne ich meine Kunden. Lösungsgeschäft ist ja irgendwie klar, dass wir mittlerweile neben dem Produkt auch Serviceleistungen verkaufen. Vertriebsvergütung, okay, da könnte man drüber reden, das ist vielleicht eins von denen, wo so ein bisschen alle wissen, dass das nicht mehr so cool ist, aber eine Lösung hat man auch nicht. Also eigentlich sind doch alle Themen aus der Vertriebsmanagement-Sicht wahrscheinlich doch gelöst. Wie kriegt man denn da so ein bisschen Offenheit dann auch rein in den Gesprächen, um das auch wirklich zuzugeben?
Ist eine herausragend gute Frage. Und da haben wir natürlich einen gewissen Vorteil, weil wir von außen, auch als Universität, erstmal ja, völlig klar gar nicht Angst einflößen, weil wir haben ja nicht den Auftrag, grundsätzlich was zu verändern, sondern wir sollen ja einfach nur sauber und objektiv checken. Darauf muss man sich aber auch einlassen und man muss auch dann auch schmerzen. Und das ist ja der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist ja nicht, überall einen Haken dran zu machen, sondern auch mal Schmerzen auszuhalten, um Potenziale zu heben. Und oftmals ist es natürlich so, dass dann gesagt wird, ja, die Potenziale haben wir. Und dann gehen wir ein bisschen tiefer rein und sagen, das wäre nämlich Teil dieser etwas rationalen Wirkungskette, die ich vorhin kurz geschildert habe, Kundenstrukturierung. Dann sag mir doch bitte mal, lieber Vertriebsleiter, wie sind denn die Kundenpotenziale, also welches Umsatz- und welches Gewinnpotenzial habt ihr denn in euren einzelnen Marktsegmenten, das heißt meistens nach Zielindustrien ja aufgeteilt. Und dann innerhalb eurer Priorisierungsklassen, meistens ist es ja Key Accounts, dann A bis C oder meinetwegen auch A bis B Kunden, ne? A, B, C, D oder E Kunden. Und wenn es jetzt mal nur A bis C Kunden und drei Segmente, drei Zielindustrien wären, die ein Unternehmen hat, hätten wir ja 9 Felder da drin, ne? Also 3 mal 3. Das nennen wir Kundencluster. Und wenn ich dann frage, ja, wie sieht es denn in diesen Kundenclustern aus? Haben das auch noch viele, brauchen dafür aber schon mal einen Nachmittag Zeit. Eigentlich müsste ich aber als Vertriebsleitung sagen, das habe ich, ne, in meinen monatlichen Reviews immer vorliegen, weil wenn ich die Potenziale nicht kenne in diesen Kundenclustern, kann ich eigentlich nicht steuern. Wenn ich dann aber frage, wie sieht es denn mit Preisnachlässen aus in den 9 Feldern, kommen noch mal ein paar mehr dazu, die dann ein Fragezeichen haben. Wenn ich dann frage, wie sieht es denn mit der Verteilung der Vertriebskanäle aus? Wie viel macht, wer wird denn da von vom Innendienst, wer vom Außendienst, wie viel Online-Umsatz macht er in den 9 Clustern? Kommt noch mal weniger. Wenn ich dann nach Kosten frage, ne, Vertriebskosten, insbesondere Außendienstkosten, wird es noch weniger. Und so hat man am Ende, wenn man alleine das challenged, haben wir ganz, ganz wenige Unternehmen, also weniger als 10%, die das sauber haben. Und das ist mir ganz wichtig, das ist ja keine wissenschaftliche Analyse. Es geht ja nicht darum zu sagen, ihr müsst, ne, das haben, weil die Wissenschaft das will, sondern ihr müsst es haben, um sauber steuern zu können und nicht völlig ineffizient durch die Welt zu laufen. Und dann ist, wenn man an dem Punkt ist, ist normalerweise auch die Erkenntnis da, ja, stimmt. Ja, dann sollten wir nochmal drüber nachdenken, ob wir das richtig eingeteilt haben, ob die Informationen uns fehlen, wo kriegen wir die Informationen her. Und dann wird es spannend, weil dann spricht man.
Aber dann könnte man sagen, jetzt lass uns ein großes Datenmanagement-Projekt aufsetzen. Weil, Sie haben gerade angesprochen, vermutlich eine Tiefe der Analyse könnte ein Thema sein, vielleicht eine Aufbereitung der Daten, irgendeine BI-Lösung, die dann gebraucht wird. Da kann man ja dann wunderschön irgendwelche internen Projekte mit aufsetzen. Sind ja sehr stark bei diesem rationalen Gedanken jetzt gerade, was so an Analysedaten da ist. Aber Vertrieb wird ja vielfach auch dann vermutlich mit sehr viel so zwischenmenschlichen Komponenten in Verbindung gebracht. Wie macht man denn jetzt in Ihrer Vorgehensweise diesen Übergang dann in diese wirklich ja nicht mehr so hart zu quantifizierenden Aspekte? Weil
Das ist ja.
natürlich, es wird digital alles klar, aber trotzdem nachher hat es ja doch auch irgendwas mit zwischenmenschlichen Kontakten zu tun oder mit irgendwie Überzeugungsmechanismen. Wie kriegt man da diese Brücke geschlagen?
Also finde ich nächste sehr gute Frage. Ne? Deswegen hat es ja genau eine blaue rationale Kette, die wir untersuchen, und eine rote, eher emotionale, ne, auch gefühlsbehaftete Welt, die darum geht, warum werden Dinge eben nicht umgesetzt. Jetzt in dem konkreten Fall, den Sie genannt haben, gibt es ja eigentlich eine bessere Argumentation als Vertriebsleitung, als zu sagen, wir können euch zeigen, lieber Vertrieb draußen, wie ihr eure variable Vergütung verbessert, weil ihr mehr Kundenpotenziale hebt, gibt es eigentlich nicht. Das heißt, wenn man dieses Datenmanagement sauber macht und den Vertrieb beweist draußen, dass man ihn dahin schickt, wo größere Potenziale sind, ne, dann haben ja beide Seiten gewonnen. Nichtsdestotrotz, ne, das ist eine wirkliche Führungsaufgabe und in dieser, das ist eine Endkette, also da gucken wir uns an, welche psychologischen Hürden gibt es eigentlich im Vertrieb und welche später auch bei den Kunden. Und das mal aufzubrechen, ne, ist es, dass die Vertriebsmitarbeiter nicht wissen, dass die Daten für sie wertvoll sind, wenn sie sie im CRM einpflegen. Welches Wollensargument, ne? Also was kommt zutage, wenn die das sauber ausfüllen? Welche Sorge haben die da eigentlich, ne? Vielleicht ist es auch nicht können, ne? Das ist eine Generationsfrage auch, dass man mit den Tools manchmal noch nicht so gut umgehen kann. Aber das bricht man eben in dieser zweiten Kette auf, um zu wissen, ja super, ne? Die saubere Zahlenmaterial wäre gut, aber es wird vielleicht nicht umgesetzt, weil wir davon ausgehen können, dass ein Teil der Vertriebsmannschaft das aus bestimmten Gründen nicht möchte. Ich hoffe, das war nachvollziehbar.
Ich denke schon. Aber jetzt dieses auf die Vertriebsmannschaft zu übertragen, setzt das wirklich an, dass man auch dann das Verhalten der Vertriebsmitarbeiter versucht, so zu analysieren, dass man da zielgerichtet unterstützen kann, um genau dann diese Potenziale, die jetzt die Daten auch zeigen, auch zu heben, dass wir wirklich dann diesen Schluss auch hinbekommen?
Na klar, ich meine, letztendlich ist doch das First-Line-Management-Aufgabe par excellence zu sagen, pass mal auf, ne, wir haben jetzt nochmal die Einteilung in ABC-Kunden sauberer strukturiert und lass uns nochmal gemeinsam gucken, wie viel Zeit du diese Woche, ne, bei A, B und C-Kunden verbracht hast. Ne? Und wenn sich dann rausstellt, dass zu viel Zeit bei C-Kunden war, die vielleicht durch einen Innendienst betreubar gewesen wären, ne, dann ist es doch eigentlich eine ganz, also ganz schnell auch eine operative Führungsaufgabe.
Das klingt jetzt ja alles extrem groß und komplex. Wie groß wird denn sowas, wenn ich jetzt als Unternehmen so ein Thema angehen möchte? Weil wir gerade schon auch gesagt haben, es gibt so Analyse, es gibt bestimmte immer wieder auftretende Fehler, die dann auch durch die Fragen identifiziert werden, die dann übertragen werden, vielleicht auch in Handlungsvorschläge. Wie groß wird denn so ein Projekt? Weil Vertrieb ist ja leider immer extrem kurzfristig auch orientiert, an Quartalsergebnissen, an Monatsumsätzen orientiert. Was macht denn das mit so einer klassischen Vertriebsorganisation? Wird die auf links gekrempelt oder wird die erstmal eine Zeit lang lahmgelegt? Natürlich vermutlich nicht, aber wie kann man sich vorstellen, was das für eine Projektgröße nachher auch mit sich bringt?
Na, es wird ja, die Komplexität, die gibt es ja immer. Ich kann mit der jetzigen Komplexität, oder die ist sogar die gleiche, ne? Ich laufe mit der jetzigen Komplexität weiter, mache 10 Projekte parallel und wundere mich danach, ne, warum sind wir eigentlich die ganze Zeit im Hamsterrad? Wenn ich jetzt den Ansatz umsetze, ich sage jetzt nicht, ne, dann ist alles immer besser, ne, oder es sollte aber besser werden, sage ich schon. Denn nach 2 Tagen, wenn ich 2 Tage Workshop gemacht habe, weiß ich, welche von den Maßnahmen eigentlich die höchste Priorität haben und mache vielleicht auch mal 3 Maßnahmen nicht und konzentriere mich vielleicht mal auf saubere Daten für die Kundenstrukturierung. Oder ich sehe bei den Vertriebskanälen, ne, da sind, finde ich, effizient aufgestellt, also gehe ich da rein. Es geht ja genau darum zu sagen, wo ist für meine optimalere Wachstumsgewinnung oder Kosteneinsparung, je nachdem, wo der Fokus liegt, der nächste wichtigste Hebel. Es geht ja genau darum, eine Priorisierung zu finden. Und nicht sich lahmzulegen mit 10 parallelen Maßnahmen, die man jetzt ja auch schon hat. Da kommen nicht 10 dazu, sondern es gehen eher 3 raus. Ne?
Also ich würde mir quasi, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art, ich habe so ein Maßnahmenpaket, was mir hilft, im Vertrieb besser zu werden. Ich greife mir die Maßnahmen raus, die jetzt den kurzfristig größten Hebel darstellt. Würde dann aber auch ja die Maßnahmen, die ich des Weiteren identifiziert habe, natürlich in späterer Folge umsetzen, um dann auch mit dieser Grundstruktur, die ich einmal dann auch mit Ihnen entwickelt habe, das Unternehmen auf Vertriebsseite besser zu steuern.
Richtig. Und ich gucke dann immer wieder zurück auf dieses Sales Profit Chain Cockpit. Also die Unternehmen, mit denen wir das machen, die haben am Anfang auch alle meistens einen 2-Tages-Workshop gemacht. Dann macht man vielleicht mal eine Analysephase, die 4 Wochen dauert, ne? Um so eine Basis zu haben, zu wissen, okay, da müssen wir jetzt mehr Daten haben, ne? Oder wir müssen vielleicht ein Umsetzungstool einsetzen oder wir müssen mal die First Line Manager schulen. Und guckt immer wieder drauf, ne? Wo ist denn der nächste größte Hebel? Anstatt ungefiltert 10 Maßnahmen parallel zu machen.
Aber das heißt, ich habe nachher dann quasi ein Vertriebssteuerungstool, was sowohl an der internen Datenqualität beginnt, aber auch mit der aktuellen Entwicklung der Kundenumsätze etc. synchron funktioniert, um dann zu übersetzen, was ich meiner Sales-Truppe, ob die vor Ort ist, ob die Digital Sales macht, quasi die Anweisung mitzugeben, damit wir den größtmöglichen Erfolg haben.
Ganz genau, ja.
Was ziehen Unternehmen daraus? Kann man jetzt wirklich sagen, dass wir das Unternehmen da dann wirklich auch Umsatzzuwächse, bessere Kundenpotenzialausschöpfung, höhere Erträge, vermutlich kann man es gar nicht so pauschal fassen. Das wird
Ja.
vermutlich sehr unterschiedlich auch nach Unternehmenszielsetzung sein, oder?
Ganz genau. Also dafür habe ich ja, das war ja mit der größte Aufwand, war ja auch diese Unternehmensbeispiele, die da alle im Buch drin sind, freigegeben zu bekommen. Und es ist ein Beispiel von einem Chemie-Mittelständler, der Lacke und Farben herstellt, wo es nachher sich um Pricing dreht. Da kann man auch dann zeigen, dass natürlich das verbesserte Pricing höhere Margen fürs Unternehmen hervorgebracht hat. Oder ein anderes Unternehmen im Bereich Energiemodule, wo es genau um diese Kundenpotenziale ging, wo man größeres Marktwachstum zeigen kann. Ne? Oder ein drittes Unternehmen, wo die Vertriebsvergütung ganz stark nicht gepasst hat, ne, wo man dann sieht, okay, die Sales Performance ist gestiegen, das Volumen der Vergütung ist aber parallel geblieben, ne, weil man es einfach geschickter ausgesteuert hat. Insofern, dafür sind genau diese Praxis-Cases auch da, die ich da auch beschreibe.
Jetzt ist es ja ein vermutlich durchaus zwar aus der Analyse kommender, aber dann auch sehr stark operativ sich umsetzender Ansatz, dass wirklich nachher ganz konkrete Empfehlungen bei rausfallen. Ist es geplant, dass das Projekt sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt, vielleicht auch irgendwie eine Verbindung in andere Fachgebiete, die auch so aus der Steuerung herauskommen?
Wirtschaft hoch 2. Was kommt jetzt? Chancen, Herausforderungen, Einordnungen.
Ja, also erstens, das war auch von vor und ist auch von vornherein so. Also zum Beispiel hat das auch was mit Controlling natürlich zu tun, ne? Wenn wir über Kennzahlen sprechen. Ne? Deswegen haben wir auch ein ganz eigenes Kapitel zum Thema Kennzahlen geschrieben. Auch immer wieder auch in Gesprächen mit den Controlling-Abteilungen. Es gibt einen zweiten Band, der entsteht, ich will jetzt nicht spoilern, ne, weil jetzt ist sowieso noch nicht draußen, wo es stärker nochmal mit Forschung und Entwicklungsabteilung darum geht, wie lässt sich eigentlich dieser Weg ins Lösungsgeschäft bis hin zur Industrie 4.0, was weit gedacht wäre, eigentlich nachzeichnen? Was bedeutet das eigentlich dann, ne, in der Vertriebssteuerung? Insofern, ja, also das ist ja das Schöne. Wir haben ja angefangen heute mit der Passion für den Vertrieb. Wenn andere sagen, das Vertriebsfeld wäre so eng, dann muss ich immer lachen und sage, hey, ich habe noch zum Glück noch über 20 Jahre Berufsleben vor mir und ich freue mich da drauf, weil wir haben dann noch vieles zu tun.
Sehr schön. Wenn jetzt jemand Interesse an der Sales Profit Chain hat, wo würde denn der sich jetzt dafür informieren? Wo ist denn dann Anlaufpunkt, um vielleicht irgendwie mehr zu erfahren, um vielleicht mit Ihnen in Kontakt zu kommen, um das Buch zu bekommen? Wie würde man an Sie rankommen?
Über alle üblichen Kanäle. Man findet eine Lehrstuhl-Webseite, wenn man Ruhr-Uni Bochum Sales eingibt, wenn man meinen Nachnamen Wieseke eingibt oder die von meinem Kollegen Schmitz und Alavi eingibt. Es gibt eine Buch-Webseite, wenn man Sales Profit Chain googelt. Es gibt es bei Amazon. LinkedIn kann man uns anschreiben, auch mich persönlich gerne. Also sind ja alle, wir sind ja in den Netzwerken aktiv. Ich bin, glaube ich, nicht bei Instagram, aber es ist vielleicht nicht so schlimm.
Nee, aber ich packe gerne auch noch eine Handvoll Links, die Sie mir gerne nochmal nennen können, was die besten sind, mit in die Notizen zur Folge. Weil ich glaube, dass das ganz spannend ist, da wirklich tiefer einzusteigen, weil diese Idee, jetzt so ein Analyse-Tool zu haben, was mir hilft, quasi alle Bereiche des Vertriebs zu betrachten und dann daraus wirklich auch Ableitungen zu treffen. Ich glaube, das ist genau das, was den Vertrieb auch so ein bisschen dieser Wissenschaftlichkeit unterstützen kann, die er wirklich braucht und auch der Bedeutung auch gerecht wird. Der, glaube ich, auch, wie Sie schon gesagt haben, so ein bisschen auch in der Unternehmensgesamtbetrachtung dem Vertrieb eigentlich zugerechnet wird oder zugerechnet werden muss. Deswegen also wirklich klasse, dass Sie da mal so ein quick and dirty, aber eigentlich schon relativ gut, glaube ich, auch aufzeigenden ja, Deep Dive gegeben haben, was so in unterschiedlichen Aspekten der Vertrieb auch erreichen kann. Also gibt es noch Themen, die aus dem Buch ergänzt werden müssen, die wir nicht angesprochen haben?
Ach, mir fällt jetzt spontan auch keins ein, auch wenn ich 7 Jahre und es sind ja dann auch einige Seiten geworden. Aber nee, wichtig ist ja, dass es erstmal verständlich ist. Und ich glaube, gerade nochmal diese Sorge, wow, das ist alles so komplex, ne? Na, da ist mein Dafürhalten immer, wenn man einfach mal anfängt und sich 2 Tage Zeit nimmt dafür. Und wenn man das Buch nimmt, ja, es ist dick, aber man kann es gut durchblättern. Es ist ja extra mit sehr vielen Abbildungen gemacht, sehr vielen Beispielen, sondern und keinen wissenschaftlichen Deep Dive Quellen. Die kann man auf Nachfrage bekommen. Ja, genau. Also mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
Das kann ich aber gerne mal unterstützen, weil ich hatte ja auch gesagt, das ist so ein Buch, da stellt man sich ins Regal und da erinnert man sich ein Leben lang dran zurück. Also von daher kann ich das auch allen Zuhörern nur empfehlen, wenn es Vertriebsentwicklung, Steuerung ein Thema ist, ist das wirklich eine absolute Top-Buchempfehlung, weil ich glaube, da kann man so viel rausziehen, auch durch die Beispiele, die Sie angesprochen haben. Also wirklich auch zeigen, dass dann doch da auch eine Umsetzbarkeit aus der Wissenschaftlichkeit ganz klar auch im Vordergrund steht. Ich glaube, deswegen ist da auch eine große Akzeptanz nachher in der Praxis zu erkennen. Deswegen also jeder, den das interessiert, das ist eine wirklich echt lohnenswerte Investition. Und auch das Gespräch mit Ihnen dazu suchen, glaube ich, ist da wirklich ein guter Ansatz, wenn das wirklich auch im Unternehmen als Thema gerade ansteht.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich darüber.
Sehr
Die
schön.
Tür ist offen.
Herr Wiesecke, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einmal die Sales Profit Chain und auch die Ideen hier im Podcast uns näher zu bringen. Und ich wünsche alles Gute erstmal für den weiteren wissenschaftlichen Weg und ich gehe davon aus, dass wir beide uns hoffentlich auch in anderer Funktion und in anderen Bereichen noch über den Weg laufen werden.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Erstmal herzliche Grüße von Bochum nach Hannover. Und da das nicht weit entfernt ist, hoffe ich, dass wir uns sehr bald sehen.
Vielen, vielen Dank und danke fürs Zuhören und ich würde sagen, auf bald.
Bis dann, ciao.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.